Mein Name ist übrigens Michael Hanfeld. Ich bin bei der FAZ angestellt und dafür Medien und auch fürs Internet und für einen Teil des Online-Auftritts zuständig. Insofern auch direkt mit dem Thema befasst. Hassrede, was lässt man an Leserkommentaren zu und was nicht. Und zu diesem Thema möchte ich jetzt aufs Podium bitten, in alphabetischer Reihenfolge, Frau Sabine Frank. Sie ist bei Google Germany, Leiterin des Bereichs Regulierung, Verbraucher und Jugendschutz.
Danke.
Genau. Wenn Sie den ganz außen für mich freilassen.
Ach so, also das erwähnen Sie schon.
Das, wunderbar. Frauke Gerlach, die Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Frau Kübra-Gümbischei, sie ist Bloggerin und Aktivistin und Mitinitiatorin von Hashtag-Initiativen wie Schau hin, Aufschrei und Ausnahmslos. Professor Karl Eberhard Hein, er bekleidet den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Medienrecht an der Universität zu Köln. Dr. Klaus-Ulrich Möller, er ist Diplomatic Counsel, arbeitet also für einen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät und mit einem Papier, mit einem Kodex zu Hass im Netz hervorgetreten ist. Herr Paul Nemitz von der Generaldirektion Justiz und Verbraucher, für Grundrechte ist er dort zuständig von der EU-Kommission. Und last but not least Tobias Schmidt, den Sie schon gehört haben. Herr Schmidt, wenn ich Ihnen gefolgt bin, will ich Ihre Anregung gleich aufnehmen, nicht verzagen. Deswegen sind wir ja alle hier. Jeder von Ihnen wird Erfahrung damit gemacht haben mit Hass im Netz. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Schmidt, sehen Sie sich dann aber so, wenn wir der Förster-Theorie folgen, in der Rolle des Oberförsters?
Schön, dass ich Sie von hier hinten noch sehen kann, aber die, ich glaube, dass wir, die Medienaufsicht, die Medienanstalten in den unterschiedlichen Ländern, eine der Aufsichtsbehörden sind, die für dieses Thema eine Zuständigkeit haben und die sich dieses Themas verstärkt annehmen. Ich freue mich über jeden anderen, der auch noch ein bisschen mit rumförstern will.
Frau Gerlach, welche Rolle würden Sie dem Grimme-Institut zuweisen? Wir müssen ja nicht mit der Försterei anfangen. Es beginnt ja erstmal mit der Frage, was ist Hass im Netz? Wie können wir darüber aufklären? Wer macht das? An wen muss man da herantreten, um mal klarzumachen, was geht und was nicht geht?
Ja, zum einen begleitet das Grimme-Institut mit dem Grimme Online Award die Entwicklung im Netz ja schon seit 17 Jahren, hat einen guten Überblick darüber, was Qualität ist. Also zum einen hervorzuheben, was Qualität eben bedeutet. Das bedeutet ja nicht nur eine formale Qualität, sondern eben auch die inhaltliche und eben auch Kommunikationsprozesse. Das ist natürlich klassischerweise beim Grimme-Institut auch immer die Medienbildung, da gilt es, neue Instrumente auch zu finden, aber eben auch Mediendiskurse eben zu vermitteln, zu initiieren. Und was wir eben schon vor 3 Jahren angefangen haben, wo wir uns noch gar nicht klar darüber waren, wie brandaktuell das Thema noch werden wird, ist ein europäisches Projekt mit Bricks Against Hate Speech, wo wir eben sehr früh dabei waren, eben auch mit Medienmacherinnen und Medienmachern das Phänomen zu beobachten und Instrumente an die Hand zu geben für Profis, wie sie eben konkret Portale moderieren können, wie sie damit selber auch umgehen können, wenn sie von Hass betroffen sind. Und daraus haben wir auch wieder sozusagen für die Schulen Projekte entwickelt. Auch da haben wir erste Schritte gemacht. Da ist es eben wichtig, dass man das als gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt. Dafür steht Grimme. Das andere ist, das zu beforschen. Das ist auch wichtig, das Phänomen. Wo kommt das her? Wieso verhält sich jemand, wenn man sich ansieht und ins Gesicht sieht, anders, als wenn man hinterm Rechner steht, obwohl man vielleicht sogar mit Klarnamen jemanden mit Hass übergießt. Also das sind, glaube ich, so wichtige Aufgaben des Grimme-Instituts mit eben der Forschung und mit diesem Siegel, was wir eben in der Tradition des Instituts auch vermitteln können. Das reicht aber bei Weitem nicht aus. Das sind eben alles kleine Bausteine. Die Medienaufsicht ist ein anderer Baustein. Ich bin zutiefst davon auch überzeugt, dass auch gesetzliche Schritte, dazu kommen wir sicherlich gleich noch, erfolgen müssen. Und der dritte Schritt ist für mich, das Netz hat eben auch was mit uns zu tun. Das ist eben auch unser Netz. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass es so ist, wie wir uns das wünschen, wie wir uns eine Gesellschaft wünschen. Und vielleicht ganz zum Schluss würde ich dazu noch einen kleinen Aufruf machen.
Frau Gümüşay, ich fürchte, Sie sind diejenige, die am meisten persönliche Erfahrung von uns haben dürfte mit Hass im Netz aufgrund der Tatsache, dass Sie seit langen Jahren schon sehr aktiv sind und dass Sie wahrscheinlich, wie ich fürchte, ein Angriffsziel sind für viele, die den Hass im Netz verbreiten. Sie haben auf der Republika in Berlin in diesem und im vergangenen Jahr zwei sehr beachtete Reden gehalten, wo Sie auch genau zu dem Thema Stellung genommen haben. Was ist Ihr Eindruck, an welchem Punkt stehen wir, wenn wir uns den Hass im Netz und wie man ihn bekämpft anschaut?
Im letzten Jahr war der Stand so, dass der Hass im Netz von denjenigen, die nicht direkt davon betroffen waren, weitestgehend ignoriert worden ist. Und das hat dazu geführt, dass dieser Hass gar keine Reaktionen oder Gegenreaktion erfahren hat. Und sozusagen einfach auch keine negativen Sanktionen erfahren hat und einfach wachsen konnte. Und wenn man sich das auf gesamtgesellschaftlicher Ebene vorstellt, man muss sich vorstellen, Menschen bewegen sich im Netz, haben eine bestimmte Meinung, die radikalisiert sich aber im Prozess durch die verschiedenen Algorithmen, durch bestimmte Blogs, die man liest. Man bekommt immer wieder auch das zugeschickt und sieht auch nur das, was einen in der eigenen Meinung bestätigt. Und das führt zusehends dazu, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen, also diesen Echo kann man dann nach und nach voneinander entfernen. Es gibt gar nicht mehr diese große eine Gesamtöffentlichkeit, sondern immer mehr auch Communities, die sich voneinander entfremden. Und dann gibt es sozusagen Menschen, die meinen, es stünde demnächst ein Bürgerkrieg in Deutschland bevor, und andere, die meinen, sie müssen sich jetzt dem IS in Syrien anschließen. Und eine Frage in die Zukunft gehend ist dann natürlich, wie können wir Werte und Normen in der Zukunft gestalten, wenn es diese Entwicklung in unserer Gesellschaft gibt. Im letzten Jahr wurde, wie gesagt, der Hass weitestgehend ignoriert und dann gab es so eine sehr starke Bewegung hin, wir müssen auf den Hass reagieren. Und ich denke, da wurde ein großer Fehler gemacht, denn das Ziel sollte nicht sein, dass wir uns von diesem Hass vereinnahmen lassen, sondern dass wir eigene Themen setzen und eigene Diskursstandards setzen und eigentlich uns nicht vom Leben und vom Denken und vom Bewegen aufhalten lassen. Im letzten Jahr hat unsere politische Agenda, unsere mediale Agenda wurde zu einem Großteil dominiert von rechtspopulistischer Agenda. Das hat dazu geführt, dass im letzten Jahr nur eine einzige Talkshow-Sendung sich mit dem Thema Bildung befasste und weitaus mehr Talkshow-Sendungen mit Thema Migration, Geflüchtete, Islam, Terror und viele andere Themen, die sozusagen damit verbunden werden. Das ist ein großes Problem, das ich denke, dass wir im Zusammenhang mit Hass haben. Hass darf uns nicht vereinnahmen. Die Bewegungen, die Entwicklungen in unserer Gesellschaft dürfen nicht dazu führen, dass wir in so eine Art Schockstarre kommen und in Reaktion auf den Hass immer nur agieren, sondern wir müssen einerseits unsere politische und mediale Agenda selber weiterhin setzen und auf den Hass insofern reagieren, als dass wir deutlich markieren, das sind die Diskussionsstandards, die hierzulande eingehalten werden müssen, das sind die Werte, die wir das ist der Werterahmen, in dem wir uns befinden, und das ist das, was sich außerhalb dessen befindet. Und es gibt natürlich sehr viele Lösungsstrategien, und ich glaube, dass die Pluralität an Lösungsstrategien essentiell ist. Man darf nicht vollkommen Hass ignorieren, man darf nicht nur auf den Hass eingehen, sondern es braucht eine gewisse Balance. Und diese Balance habe ich in den letzten Jahr nicht mehr gesehen. Ich sehe, wie wir unsere Aufmerksamkeit vollständig auf den Hass gelenkt haben. Und das ist, denke ich, nicht nachhaltig. Ein letzter Punkt noch. Ich denke, dass wir auch vernachlässigt haben, dass ein wichtiges Werkzeug in der Demokratie ist das öffentliche Denken. Und wo ist im Netz noch Raum geblieben für Orte, in denen wir denken können? Wo ist im Netz noch der Ort, wo wir Dinge fundamental hinterfragen können? Wo ist der Ort, wo wir uns in Diskurse begeben? Und um diese Räume wieder zu schaffen, müssen wir verschiedene, und darüber reden wir bestimmt gleich, Strategien anwenden.
Wir sprechen ja über Dinge, die in der analogen Welt auch nicht selbstverständlich sind, obwohl sie selbstverständlich sein sollten und im Internet ebenfalls. Da sollten dieselben Regeln und es sollen dieselben Regeln gelten wie in der nicht-digitalen Welt. Herr Müller, Sie haben auch eine digitale Agenda aufgesetzt, Ihr Diplomatic Council. Würden Sie uns mal erzählen, warum eine solche Erklärung notwendig ist? Es gab schon so einen Versuch für einen digitalen Kodex und da ergibt sich natürlich gleich mal die Frage, naja, wer denkt sich sowas aus? Wer soll sich daran halten? Wir haben ein Grundgesetz. Warum muss man darüber hinaus noch etwas schaffen?
Der Diplomatic Council, wir sind ein globales, unabhängiges Netzwerk und ein Think Tank und wir sind Teil der Civil Society, der sogenannten Zivilgesellschaft. Und wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, dass wir diese Diskussion mitgestalten, um sie nicht einfach dem Gesetzgeber zu überlassen. Wir haben ein halbes Jahr daran gearbeitet. Der Kodex liegt auch vorne, damit Sie mitnehmen können. Es ist eine Selbstverpflichtung auch für eine konstruktive Kommunikationskultur, die auch schon hier angesprochen worden ist. Es ist aber auch ein flammender Appell für digitale Aufklärung. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht nur, dass wir wirklich vor einer Zeitenwende stehen, die wir teilweise noch gar nicht richtig begriffen haben. Das ist identisch mit der Aufklärung, die wir vor 200 oder 250 Jahren gehabt haben. Und die betrifft nicht nur jetzt irgendwelche Schulprogramme und irgendwelche 10- oder 15-Jährigen, sondern die betrifft uns alle. Stellen wir uns nur mal vor und erinnern wir uns, dass wir vor rund einem Jahr alle noch keine Vorstellung davon hatten, was sogenannte Social Bots im Netz anrichten können, welche Manipulationsmöglichkeiten sie im Netz eröffnen. Dieses Tor öffnet sich für uns erst langsam, dass wir das überhaupt begreifen, welche Fälschungs- und Manipulationsmöglichkeiten hier bestehen. Dass sich eine ganze neue Industrie hier entwickelt, die das gesamte Netz verfälscht. Es gibt inzwischen Agenturen, bei denen ich Likes und Kommentare und die sogenannten Trolle einkaufen kann, für billiges Geld. Das heißt, ich verfälsche im wahrsten Sinne des Wortes die gesamte Netzkultur. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wir nehmen, und das ist der zweite Punkt, dabei auch sehr stark Facebook und Twitter, über die vieles im Moment eben abläuft, mit in die Pflicht, eine Kommunikations- und Unternehmenskultur zu schaffen. Kein Unternehmen im analogen Raum heute kann erfolgreich sein ohne eine gute und konstruktive Unternehmenskultur. Und wenn ich mich frage, was ist die Kommunikationskultur bei Facebook, dann kann ich nur sagen, sie existiert nicht. Und ich sehe lieber Leute, die an dieser Kommunikationskultur arbeiten, als 3000 Leute, die in Berlin sitzen und irgendetwas löschen im Netz. Und der dritte ganz kurze Punkt ist, wir nehmen auch die klassischen Eliten in die Pflicht. Die klassischen Eliten verlieren zwar an Vertrauen, sie sind aber immer noch Vorbild. Und vielleicht kommen wir nachher auf diesen Punkt, dass ich sage, sie werden ihrer Vorbildrolle an vielen Punkten nicht gerecht. Das betrifft Werbung, das betrifft Unternehmen, das betrifft auch die Medien. Und man muss sich überlegen, was man in die Gesellschaft hinein für Signale gibt, die dann vielleicht auch im Netz völlig falsch aufgegriffen werden. Das ist unser Punkt.
Frau Frank, damit sind Sie auch angesprochen, denke ich, als Vertreterin eines der ganz großen Digitalunternehmen, des führenden, weltweit führenden Digitalunternehmens. Der Herr Maas hat ein Jahr lang mit Facebook diskutiert über Richtlinien, auf die man sich einigen kann. Und dann hat er relativ überstürzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg gebracht. Bei der gesamten Debatte, die auf vielen Ebenen gelaufen ist, an der sich viele beteiligt haben, habe ich so ein bisschen die Stimme der großen Digitalunternehmen vermisst. Auch mit Blick darauf, wie sie sich selber herausgefordert sehen, durch das Thema im Netz wird aufgrund der Infrastruktur, für die auch Google steht, werden eine Menge Dinge verbreitet, die man sich in der analogen Welt so gar nicht bieten lassen würde. Haben die Digitalunternehmen die ganze Debatte bisher Ihres Erachtens zutreffend begleitet oder die ganze Sache nicht mehr oder weniger verschlafen?
Also wir haben nicht nur Facebook war Teil dieser Taskforce von Herrn Maas, die Sie angesprochen haben, sondern diesmal hat mal begonnen tatsächlich mit der Einladung an Facebook. Wir sind dann aber auch gefragt worden, so wie andere Unternehmen, gesellschaftliche Gruppen, Aufsichtsbehörden, später auch Staatsanwaltschaften, sich daran zu beteiligen. Und wir haben sind der Einladung sofort gefolgt, weil wir dann natürlich gesehen haben, das ist eine Debatte und das haben wir jetzt gerade ja auch schon gehört, und Herr Schmidt hat es angesprochen, die uns alle betrifft in unseren unterschiedlichen Rollen und natürlich uns auch als Plattform. Natürlich haben wir auch einen Teil der Verantwortung, aber eben auch nur einen Teil. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt führen müssen, auch im Rahmen des NetzDG führen müssen. Was sind sozusagen die richtigen Abwägungspunkte? Haben wir das verschlafen? Ich glaube nicht. Also wir haben uns sehr früh geäußert zum ersten Entwurf, zu dem sich Verbände äußern konnten, da wir uns als betroffenes Unternehmen gesehen haben, haben wir eine 46 Seite lange Stellungnahme, die man danach eine Weile auch online abrufen konnte im Bundesjustizministerium. Das lag aber nicht daran, dass wir das eine Weile sozusagen unterdrückt haben, sondern wir haben uns sehr gefreut, dass die ganzen Stellungnahmen nun öffentlich zugänglich sind. Insofern haben wir uns eingebracht. Susan Wojcicki ist die Chefin von YouTube. Als sie in Deutschland war, hat sie ein Interview gegeben, der sich sehr deutlich auch für sozusagen Verantwortlichkeit, für Regeln ausgesprochen hat, aber auch sehr deutlich gemacht hat, dass das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz in der jetzigen Form, wie wir es kennen, aus unserer Sicht die Zielsetzung, die wir alle teilen, und ich glaube, da sind wir uns völlig einig hier auf dem Podium, Hass möglichst schnell zu unterbinden, Strafverfolgungsbehörden zuzuführen. Das Stichwort der Generalprävention und auch der Individualprävention sind gefallen. Das teilen wir, glaube ich, hier alle. Das sieht das Gesetz aber so nicht vor. Die Schattenseiten und sozusagen die Auswirkungen, die das Gesetz haben wird, aus unserer Sicht wird eher dazu führen, dass Meinungsfreiheit beschnitten werden wird, weil im Moment haben wir eine Praxis, wo offensichtlich rechtswidrige Inhalte von den Providern zu löschen ist. Das sieht bereits die E-Commerce-Richtlinie vor, das sieht das TMG vor. Zukünftig wird es so sein, dass wir Inhalte, die nicht eindeutig rechtmäßig sind, und Sie sehen den deutlichen Wertungswiderspruch zwischen offensichtlich rechtmäßig und eindeutig, offensichtlich rechtswidrig und eindeutig rechtmäßig, dass wir nur noch eindeutig rechtmäßige Inhalte online stehen lassen können, ansonsten drohen Bußgelder. Und dass das zu einer erhöhten Löschung führen wird, glaube ich, kann man sich vorstellen, ohne dass ich das hier sozusagen in den Raum stellen will oder drohen will. Manchmal wird uns hervorgeworfen, wir drohen damit. Ich glaube, das ist einfach eine Einschätzung eines realistischen Vorgehens. Wir würden dafür plädieren, dass man sich wirklich zusammensetzt mit allen relevanten Akteuren. Die waren nämlich an der Taskforce nicht beteiligt. Es waren sozusagen zu wenig Generalstaatsanwälte da, wenn überhaupt. Es waren zu wenig Vertreter auch. Ich glaube, die Landesmedienanstalten waren überhaupt nicht eingeladen. Vertreter der Länder waren nicht eingeladen. Man muss also die Scharniere, die wir im deutschen Medienrecht haben, alle dort haben, um dann zu sinnvollen Lösungen zu kommen. Und vielleicht ist ein Teil der Lösung auch sowas wie eine regulierte Selbstregulierung. Das Gesetz in der jetzigen Form sehe ich sehr kritisch, sehen wir sehr kritisch.
Sie sind jetzt gleich schon auf das Gesetzesvorhaben von Herrn Maas losgegangen, Frau Frank. Herr Hein,
Sie haben mich doch auch danach gefragt, oder?
Ich habe Sie vor allem danach gefragt, ob Sie an der Debatte in der Form teilgenommen haben, Wie man das erwarten kann. Denn so nach außen, jetzt Facebook kam mit seiner Stellungnahme zum Beispiel zu dem Gesetz relativ spät, so als allerletzte, also in die Öffentlichkeit. Eine solche Debatte muss ja auch in der Öffentlichkeit geführt werden. Und da muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, dass die Digitalunternehmen eher abwartend sind. Nach dem
also
Motto, naja.
Die Stellungnahme ist seit vielen Wochen öffentlich. Und zwar ist es eingereicht worden schon vor Ende der Einreichungsfrist der Stellungnahme und damit öffentlich. Also es ist nicht so, dass wir uns den Diskurs da entzogen hätten. Wir haben vor 2 Wochen eine Veranstaltung bei uns in Berlin zu dem Thema gemacht, in unseren Räumen. Es ist überhaupt nicht so, dass wir gar nicht uns aktiv dort einbringen. Für die anderen Unternehmen kann ich nicht sprechen, aber dass wir nicht Statements dazu abgegeben haben, glaube ich, kann man nicht sagen.
Herr Hein, wir sprechen jetzt über Hass im Netz und wie man ihn bekämpft. Und da wir in einem Rechtsstaat leben, sollte man doch eigentlich meinen, wir sollten die Instrumente zur Verfügung haben, um strafrechtlich relevante Inhalte digital genauso verfolgen zu können wie in der analogen Welt. Was wir jetzt aber erleben, ist, es wird ein Instrumentarium entwickelt. Brauchen wir das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst mal muss man natürlich sehen, dass wir strafrechtliche Sanktionen haben, dass wir zivilrechtliche Beseitigungs-, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche haben, dass es Aufsichtsbefugnisse bereits gibt. Das ist auch ein kritischer Punkt an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass meiner Ansicht nach da auf die falsche Schiene gesetzt wird. Ja, das ist Ländersache nach meiner festen Überzeugung. Und es gibt einiges an möglichen Reaktionen bereits ohne dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Man kann darüber reden, ob bestimmte Dinge, vor allen Dingen im Ermittlungsverfahren etc., effektuiert werden müssten. Dieses Gesetz in der Form allerdings brauchen wir nicht nur nicht, es ist meiner Ansicht nach verfassungswidrig. Zum einen, weil es an der Bundeskompetenz fehlt. Der Bund beruft sich wesentlich auf das Recht der Wirtschaft. Es geht aber hier gar nicht um wirtschaftsrechtliche Fragen, was der Bund indirekt selbst zugibt, indem er in die Gesetzesbegründung oder Entwurfsbegründung reinschreibt. Es gehe um die Aufrechterhaltung der Grundbedingungen des demokratischen Diskurses. Das ist nun beileibe kein wirtschaftsrechtliches Thema, sondern ein Thema, was kompetenziell auf die Seite der Länder fällt. Auch, dass eine Bundesbehörde partiell einbezogen werden soll, nämlich dieses Bundesamt für Justiz, ist meiner Ansicht nach kompetenzwidrig, weil es hier um Dinge geht, die Content-Regulierung sind. Das ist Ländersache. Und inhaltlich haben wir meiner Ansicht nach die große Gefahr, und ich würde eben nicht nur sagen, das ist eine Gefahr, sondern ich würde sagen, da muss man wirklich drüber nachdenken, ist das nicht verfassungswidrig, dass Kommunikatoren, die über soziale Netzwerke kommunizieren wollen, möglicherweise eben mit dem sogenannten Overblocking konfrontiert werden. Und dass sie, wenn ich das richtig sehe, in dem jetzt vorgesehenen Verfahren gar keine Möglichkeit haben, ihre Position, Meinungsfreiheit wirklich effektiv ins Spiel zu bringen. Das ist übrigens eine Sache, über die bereits diskutiert worden ist, als das Google-Spain-Urteil kam und Google dann anfing zu löschen. Ja, da gab es genau dieselbe Diskussion. Ja, gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, die Kommunikationsinteressen einzubringen, auch konkret derer, die kommunizieren wollen und die aber von Sperrungen und Löschungen möglicherweise betroffen sind. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen sehe ich diese Maßnahmen so, wie sie jetzt, oder wie das Maßnahmenpaket, was das Gesetz jetzt vorsieht, als sowohl formell als auch materiell verfassungswidrig an. Man könnte im Übrigen noch darüber nachdenken, ob unverhältnismäßige Beschränkungen der Grundrechte der der Plattformbetreiber da sind, die sehe ich eher nicht. Aber das kann man sicher streitig diskutieren.
Also wer jetzt mitgeschrieben hat, Herr Hein, der hat schon sämtliche Stichpunkte einer möglichen Verfassungsbeschwerde, die das Gesetz zu Fall bringt.
Naja, das ist ja, da greife ich ja auch sozusagen, das ist ja nicht originelle Argumentation. Es gibt genügend Gutachten, in denen das alles schon ausgebreitet ist. Also das sind jetzt nicht Argumente, für die ich sozusagen das Urheberrecht beanspruchen könnte, die ich aber für richtig halte.
Ja, erstaunlich ist aber dann doch, dass wir jetzt als nächstes sicherlich uns alles sich auf dieses Gesetz konzentrieren wird. Also bei dem Thema geht's jetzt bei uns in Diskussion gleich auch, denke ich, aber im Augenblick nur noch darum. Herr Nemitz, wie sieht das eigentlich von europäischer Perspektive, aus der Perspektive der EU-Kommission aus, mit Blick auf das, was sich in Deutschland an Debatte über Hass im Netz und wie man ihn bekämpft, entwickelt hat, bis hin zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, dass ein Gesetz beschlossen werden soll?
Ja, wir sehen zunächst auf der Grundlage der Empirik, die die Europäische Grundrechteagentur in Wien betreibt, dass wir in Europa nicht nur ein Problem auf dem Netz haben, sondern wir haben ein Problem in der realen Welt. Wir haben ein Ansteigen politischer Gewalt in Europa, in Deutschland ja mehrere 100%. Wir haben ein Ansteigen von Antisemitismus, Islamophobie, Hass gegen Flüchtlinge und nicht nur Hass, sondern auch Gewalt. Da kommen wirklich Menschen in der realen Welt zu Schaden. Wir sehen, dass Politiker, Journalisten ihre Ämter nicht ausüben, weil sie Angst haben. Es geht hier also gar nicht in erster Linie um ein Phänomen auf dem Netz, sondern wir haben ein Problem in der realen Welt. Und ich würde sagen, das Problem ist ein Ausschnitt des steigenden Populismus, nämlich Populismus gepaart mit Gewalt. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt für die Kommission gewesen, die Sorge um die realen Verhältnisse. Und es geht hier auch nicht nur um die Wahrung von Individualrechten, sondern es geht in der Tat auch um die Wahrung des Gesprächsraums und auch der Möglichkeit, sich in der Demokratie zu engagieren. Und ich finde vieles richtig, was hier gesagt wurde. Natürlich sollen die Verbote und darf die polizeiliche Arbeit hier und auch die Aufforderung an die Unternehmen, Verantwortung zu übernehmen und zu löschen, nicht das alleinige Mittel sein. Wir müssen natürlich alle gemeinsam nachdenken, wie man die Energie, die sich in Hass hier äußert, gewinnen kann für konstruktives Engagement in der Demokratie. Das heißt also, das ist auch, würde ich sagen, die Grundfrage an die Unternehmen, die mit dem Internet ja sehr, sehr viel Geld verdienen, insbesondere Facebook und Google. Was tun sie eigentlich für die Demokratie? Wie nehmen sie ihre Verantwortung wahr? Und insofern glaube ich, muss man das Thema einordnen unter diese Oberfrage. Und da würde ich mal sagen, grundsätzlich ist es schon richtig, darüber nachzudenken, was diejenigen, die viel Geld verdienen in diesem Bereich, tun, weil sie die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Sie haben ja die Daten. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, all die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, zu beantworten. Die Unternehmen könnten erklären, warum sie etwas runternehmen. Die Frage ist, warum tun Sie es nicht? Sie könnten uns Statistiken liefern. Die Frage ist, warum müssen wir in der EU-Kommission, warum muss die Bundesregierung Geld austeilen, auch vom Steuerzahler an die Zivilgesellschaft, um zu testen, wie sich die Unternehmen verhalten? Ja, also das ist ja die Realität. Wir geben Hunderttausende von Euros dafür aus, um zivilgesellschaftliche Organisationen zu bitten. Also es gibt ein Netzwerk in Europa und weltweit gegen Hass auf dem Internet, Cyberhate, um zu bitten, um Testnotifizierung bei Unternehmen vorzunehmen mit eindeutig rechtswidrigen Postings, um mal zu gucken, was passiert. Ja, so müssen wir uns die Informationen beschaffen. Und ich finde es also grundsätzlich ganz richtig, dass man erstmal die Frage stellt und sie auch rigoros dann verfolgt. Warum nehmen diese Unternehmen, die so viel Geld verdienen, ihre Verantwortung gegenüber der Demokratie, also auch ihre Verantwortung dafür, dass sich Menschen ohne Angst in der Demokratie engagieren können, nicht so wahr, wie wir das eigentlich alle erwarten? Wie gesagt, wir sind uns ja alle einig hier auf dem Podium, da besteht ja kein Zweifel.
Ja, wir sind uns. Wir sind, ja, klar, sofort, Frau Frank. Wir sind uns alle einig, aber die Frage ist eben, wie man an das Thema rankommt. Frau Frank, das war jetzt
eine direkte Vorlage,
ja. Ein direkter Vorwurf nach dem Motto, ja, von Ihnen
machen wir genug, genau. Also auch da ist die Antwort wie leider so häufig vielschichtig und in mehreren Etappen zu beantworten. Also zum einen ist es natürlich unsere Verpflichtung, klar rechtswidrige Inhalte zu sperren, wenn sie lokal rechtswidrig sind oder wenn sie gegen Gemeinschaftsstandards verstoßen, diese auch zu löschen. Wir erhalten 200.000 Beschwerden am Tag. Wir haben im letzten Jahr 92 Millionen Inhalte runtergenommen. Davon betrafen weniger als 1%. Also wir sind hier im Promillebereich Hate Speech. Die Zahlen machen wir transparent, die veröffentlichen wir. Wir haben darüber einen Transparenzbericht, den Sie, wenn Sie eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben und Google Transparenzbericht suchen, ihn auch sofort finden. Dort sehen Sie, wie viele Auskunftsersuchen wir im Jahr erhalten von öffentlichen Stellen, wie wir damit umgehen, wie viele Inhalte gesperrt werden und so weiter. Also uns da mangelnde Transparenz vorzuwerfen, glaube ich, führt hier sozusagen abseits. Und da sehen wir auch eine Verpflichtung. Ich sage auch gar nicht, dass wir transparent genug sind, dass man da immer mehr machen kann, sind wir uns auch schnell einig. Aber ich glaube, wir bewegen uns da schon auf einem guten Weg. Wir sind im Übrigen das erste Unternehmen, das so einen transparenten Bericht vorgelegt hat. Ich würde mir auch wünschen, mehr Staaten würden mal offenlegen, wie viel Strafverfahren es denn so gibt, wie viel Einstellungen es so gibt, wie mit den Inhalten umgegangen sind. Wenn es das schon gibt, umso besser, dann ist das meine Unkenntnis. Aber sowas würde ich mir auch trotzdem mehr wünschen, dass uns allen klarer ist und offensichtlich, mir war es nicht klar, ist uns allen nicht klar genug, dass es das schon gibt. Zum Zweiten bin ich gefragt worden, was machen wir? Und Sie haben völlig recht, die Frage Demokratie und wie können sich Unternehmen da einbringen, ist uns auch eine ganz wichtige. Und Google unterstützt seit vielen Jahren in allen möglichen Ländern, in denen wir aktiv sind, gemeinnützige Organisationen. Das heißt, die bekommen nicht nur öffentliche Gelder, sondern auch private Gelder, um Materialien wie diese, ist heute Abend vorgestellt, Meinungen im Netz gestalten. Das ist ein Unterrichtsmaterial, was von der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt wurde und Unterrichtsmaterial für die Schule ist, um genau das zu adressieren. Was sind Fragestellungen der Demokratie heute, die Schüler bewegen? Wie kann das im Unterricht aufgegriffen werden? Wie kann das eingesetzt werden? Was kann man für moderne Mittel nutzen, um diese Themen anzugehen? Wir haben in Deutschland, in anderen Ländern machen wir es genauso, gerade eine NGO beauftragt, die in 40 Schulen in 16 Bundesländern waren, um dort Schulworkshops mit älteren Schülern zu machen, die dann wiederum jüngere Schüler im sogenannten Peer-to-Peer-Education-Verfahren auszubilden, um genau diese Themen anzugehen. Was ist für euch Demokratie? Was sind die Werte, die euch wichtig sind? Wie drückt sich das aus? Erlebt ihr Mobbing? Erlebt ihr Cybermobbing? Was sind eure Antworten darauf? Weil ich finde es ehrlich gesagt auch nicht befriedigend, wenn die Antwort ist, wir ignorieren. Weil ich glaube, das ist nicht gut für uns, sondern die aktive Kommunikation wäre ja die richtige Antwort. Oder Herr Schmidt, ich habe Sie da falsch verstanden. Also wir sehen da eine Verantwortung auch der Unternehmen, aber ich kann Ihnen auch sagen, die Realität ist, immer wenn wir uns dort engagieren, und das tun wir sehr viel, kriegen wir auch Vorwürfe, dass wir das tun. Nämlich, warum kommen jetzt die großen Unternehmen und entwickeln Materialien, unterstützen gemeinnützige Organisationen, damit sie Sachen für die Schule vorbereiten können? Ist das nicht eher Aufgabe der öffentlichen Hand? Also ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch entscheiden, was wir da wollen. Wir sind gerne bereit, aktiv uns einzubringen. Vielleicht das als Kur, ich könnte noch viel länger, aber ich höre jetzt mal auf.
Ich glaube, das ist ein Nenner, auf den wir uns einigen können, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Und deswegen sitzen Sie auch alle hier, weil an dieser Aufgabe sich alle beteiligen wollen und alle beteiligen müssen. Die Frage ist halt nur, in welcher Form das erfolgreich gelingen kann. Herr Müller.
Ja, Sie können natürlich, wenn Sie wollten, könnten Sie natürlich auch viel offensiver sein, genau mit Facebook und mit Twitter zusammen beispielsweise. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wir klären heute gegen alles auf. Wir machen riesige Aufklärungskampagnen gegen AIDS, gegen Mobbing, gegen Alkohol, gegen Zigarettenrauchen. Und jetzt haben wir ein Problem im Netz mit der Hate Speech und tun plötzlich so, als wüssten wir nicht, was wir machen sollen. Natürlich, ich warte auf die große 5 Millionen Facebook, Twitter, Google Kampagne mit 3x8 Meter großen Plakaten, da steht drauf Respect oder Be Fair. Die UEFA kämpft heute jede Woche gegen Hass im Stadion. Und auch sie setzt eine große Kampagne auf, die einfach öffentlichkeitswirksam ist. Und ich glaube, das ist das, was man ein bisschen vermisst, dass man eher den Eindruck hat, sie tun diese Dinge aus kommerziellen Gründen. Naja, es muss eben sein, damit man gerade noch sein Gesicht wahrt, anstatt wirklich diese offensiven Möglichkeiten zu nutzen. Und ich sage Ihnen, wie gesagt, die 5-Millionen-Kampagne von Facebook und Google, die würde ich gerne dieses Jahr noch sehen.
Herr Schmidt, Sie haben schon festgestellt, es wird noch zu wenig getan. Wenn ich mir das Problem im Kleinen angucke, denke ich mir immer, wenn jeder mit seinem Teil der Aufgabe anfängt und die ernst nimmt, dann wären wir schon ein Stück weiter. Bei der Zeitung ist es so, und Sie wollen ja auch Sie arbeiten mit Zeitungen zusammen, man kriegt jeden Tag tausende Kommentare, ist davon überfordert, also baut man eine Social-Media-Redaktion auf und die müssen sich den ganzen Mist anschauen. Und wenn da irgendwas durchrutscht, was nach dem Netzwerk nicht nur nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz justiziabel ist, dann haben wir ein Problem, und zwar zu Recht. Deswegen frage ich mich, Herr Schmidt, woran liegt das? Es müssen doch, und Sie, Herr Möller, haben vorhin die Eliten in Anführungszeichen kritisiert, es sind davon viele betroffen und es können davon doch viele auch schon was dagegen tun.
Absolut. Also vielleicht darf ich aus dem, was wir jetzt die letzten Minuten haben, versuchen, dass wir ein oder zwei Dinge auseinanderhalten. Ich finde, bei der gesamten Diskussion muss man mal einen positiven Punkt herausarbeiten, nur im Selbstverständnis, das wir hier alle entwickeln, gerade im Verhältnis zu großen Digitalunternehmen. Immerhin sind wir inzwischen so weit, dass wir uns daran erinnern, dass wir eine eigene Rechtsordnung haben und der Ethikkatalog von Facebook alleine jetzt nicht das ist, was darüber entscheidet, was richtig und was falsch ist. Das ist ja immerhin im sozialen Bewusstsein schon mal ein kleiner, aber nicht unwesentlicher Schritt. Das zweite ist das Thema, wer tut was? Ich glaube, es ist richtig, dass wir, wie in allen anderen Bereichen auch, die Unternehmen dazu auffordern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und ich bin auch sicher, dass die Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, umfassende Geschäftsmodelle haben und eine große Verantwortung aufgrund ihrer massenhaften Kontakte haben, eben dieser Verantwortung in vielerlei Hinsicht gerecht werden müssen. Und es wird nicht alleine damit getan sein, dass man Schulprojekte macht, so schön das ist, sondern ich glaube, es wird mehr darum gehen, dass die Unternehmen vielleicht gemeinsam mit Aufsichtsbehörden gucken, was können wir für Lösungen finden, um tatsächlich bestimmte Dinge durchzusetzen. Also wir reden ja über zwei verschiedene Aspekte, nämlich auf der einen Seite Aufklärung der mündigen Bürger, ein sehr wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite eben auch, und da hatten Sie vollkommen recht mit Ihrem Einwand, die Unternehmen könnten uns auch beim Thema Rechtsdurchsetzung natürlich schon intensiver helfen. Bis vor einem Jahr war das jetzt nicht so präsent im Bewusstsein und bei dem Vorschlag von Herrn Maas, der viel Schlechtes hat, muss man sagen, der ist insoweit natürlich schon ganz gut, weil er bei solchen Unternehmen erfahrungsgemäß als Weckruf funktionieren wird, dass man sagt, möglicherweise ist es mit ein paar sozialen Projekten nicht getan. Aber, und damit zum Kern Ihrer Frage, was können wir tun? Ich finde, so sehr ich die Verantwortung und das verantwortliche Handeln der Unternehmen anmahne, so sehr müssen wir schon auch sehen, es ist schon auch an uns. Es ist an uns im Sinne erstens jedes Einzelnen, aber auch an uns als Ordnungsbehörden, Medienaufsichtsbehörden, Staatsanwaltschaften, Polizeien, für solche Themen auch Mechanismen zu entwickeln, die funktionieren. Und da müssen wir einfach ehrlicherweise zugeben, dass wir damit auch gerade erst begonnen haben. So, darüber kann man jetzt lamentieren, warum habt ihr das nicht schon vor 3 Jahren gemacht? Das ist jetzt so, wie es ist. Ich finde, aber wir dürfen uns auch nicht ganz aus der Verantwortung rausstehlen. Also das Durchsetzen der rechtlichen Prinzipien ist eben etwas, was möglicherweise ein Unternehmen nicht alleine tut. Es ist vielleicht auch nicht die Aufgabe des Unternehmens alleine. Es ist sicherlich die Aufgabe, uns dabei zu helfen, kooperativ zu sein, sich zu öffnen und das nicht zu mauern. Aber es ist schon auch unsere Aufgabe, dass wir diese Fälle angehen. Und zu dieser Aufgabe, und jetzt komme ich nochmal zu dem Aspekt mit dem Vorgehen, so wie Sie es in den Zeitungen erleben. Unsere Aufgabe wird auch sein, dass wir gemeinsam versuchen, Mechanismen zu entwickeln. Das ist ja das, was ich bei meiner Keynote kurz gesagt hatte, dass wir gucken, finden wir beim Thema zum Beispiel Hate Speech, können wir regelmäßiges Verhalten feststellen. Also wenn es tatsächlich so ist, dass die aktiven Hater sich im 1%-Bereich bewegen und das Problem vielleicht eher die Klaköre sind, wie identifiziere ich das? Wie kann ich einer Redaktion etwas an die Hand geben, um zu sagen, so da lohnt es sich, dazwischen zu gehen. Da gibt es eine gewisse Mechanik, die ich wiedererkennen kann. Und du musst gar nicht auf jeden einzelnen Post reagieren, sondern such dir den einen raus. Ich weiß noch nicht, ob wir diese Antwort finden, aber wir müssen sie zumindest suchen. Und ein letzter Satz noch zum Thema Rechtsdurchsetzung und Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also das mag jetzt daran liegen, dass ich die Komplexität nicht verstehe. Aber ich verstehe diese Diskussion beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz in ganz großen Teilen nicht. Und ich schließe mich ausdrücklich, und das tue ich nicht immer, Herrn Professor Heiner, ich glaube auch, dass das verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist und ich halte es auch für fortgesetzt unnötig. Wir werden eine Möglichkeit finden müssen, wie man das Durchsetzen von Löschungen, so macht es die Unternehmen das tun, zugestanden. Aber bei allem anderen muss man sagen, also das Verbot der persönlichen Beleidigung, das Verbot zur Anstachelung von Rassenhass, das Verbot der Volksverhetzung, das gibt es alles. Es gibt Polizei, Staatsanwaltschaft, Medienaufsicht, das gibt es auch alles. Wenn man sich anguckt, was man tatsächlich ändern müsste, damit wir effizienter die Dinge durchsetzen, außer dass wir es einfach mal tun, dann sind das 4, 5, 6 Änderungen im Rundfunkstaatsvertrag, im Telemediengesetz oder in prozessualen Vorschriften und dann ginge das. Dafür muss ich keine neue Behörde aufsetzen und dafür brauche ich auch kein neues bundesweites Gesetz. Das ist doch Kokolores. Also die Dimension des Problems ist eine andere, als es das gestern war. Aber das Problem an sich ist ja nun nicht neu. Also Beleidigung und Volksverhetzung gab es gestern auch schon. Und insofern finde ich, sollten wir uns jetzt bei der Aufregung, das so wahnsinnig kompliziert zu machen, ein bisschen davor hüten, dass wir uns damit nicht nachhaltig selbst im Weg rumstehen.
Aber wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli und also den Vertreter von Herrn Maas spiele, würde ich sagen, ja, das Problem ist aber so riesig. Es tut sich zu wenig. Also müssen wir da irgendwie Speed reinbringen, weil die Staatsanwaltschaften vollkommen überfordert sein dürften, wenn jetzt einfach mal alle rechtswidrigen Inhalte auch wirklich angezeigt und verfolgt werden dürfen. Herr Hein, haben wir da vielleicht auch einfach ein Problem bei der Rechtsdurchsetzung? Wenn ich mir vorstelle, was unsere Staatsanwaltschaften zu tun bekämen, wenn sie auch wenn es nur 1% ist, der Hater, das ist dann schon eine Menge.
Es gab, das ist ja gar kein medienspezifisches Problem. Es hat immer mal wieder in der Rechtsordnung oder sagen wir im Hinblick auf die Gerichte solche Situationen gegeben. Ja, ich erinnere mich daran, als, das war glaube ich schon in den 90er Jahren, eine ungeheure Flut von Asylverfahren plötzlich kam, die es vorher so nicht gegeben hatte. Auch da musste die Justiz reagieren und dann mussten halt Richter eingestellt werden. Da musste man überlegen, auf welchen Gerichtszweig geht das. Solche Probleme haben wir doch ständig. Ja, wir müssen dann adäquat reagieren. Und ich glaube, das Problem hat auch noch ein bisschen eine andere Dimension. Es ist ja vielfach kritisiert worden am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass sozusagen die Frage der Rechtswidrigkeit, der Erfüllung, objektiven Erfüllung von Straftatbeständen, letztlich hier privaten Unternehmen überlassen wird, darüber zu entscheiden. Ja. Und da kommt meiner Ansicht nach jetzt aus juristischer Perspektive, aus der Schutzpflichtendimension der Grundrechte, die Frage auf, ist das eigentlich richtig, dass wir plötzlich aus vielleicht auch aus der Angst heraus, mit staatlichen Agenturen bestimmte Probleme nicht lösen zu können, das auf private Verlager unter der ominösen Oberkontrolle des Amtsgerichts Bonn. Oder sind wir nicht verpflichtet, auch angesichts der Werte, die da zur Debatte stehen, sowohl subjektivrechtlicher als auch objektivrechtlicher Provenienz darüber nachzudenken, und da bin ich dann auch bei Ihnen, Herr Schmidt, darüber nachzudenken, muss das nicht der Staat maßgeblich in die eigenen Hände nehmen? Und müssen nicht diese Mechanismen dann so gestärkt werden, dass es funktionieren kann? Wohlwissend, dass ich nicht jeden einzelnen Fall von Fake News und Hate Speech werde aufklären und sanktionieren können. Das ist in anderen Bereichen auch so. Dunkelziffern und nicht aufgeklärte Verstöße gegen die Rechtsordnung haben wir in anderen Bereichen auch. Das ist nie ein Argument dafür zu sagen, dann lassen wir es doch lieber ganz oder verlagern es auf Private.
Frau Gümischer, ich nehme an, Sie gehörten noch nicht zu den Expertinnen, die von Herrn Maas befragt wurden. Glauben Sie, dass ein solches Gesetz, das die großen sozialen Netzwerke stärker an die Pflicht nehmen will, Ihnen aber auch es überlässt, die Entscheidung, was ist Hate Speech und was ist es nicht. Versprechen Sie sich was davon?
Ja, ich gehörte nicht zu denjenigen, die befragt worden sind. Ich glaube, es hätte geholfen, wenn man mehr Ansprechpartnerinnen da noch einbezogen hätte, auch insbesondere um zu differenzieren, was ist Hate Speech, was ist Fake News, was ist Cybermobbing, einfach um da so eine Differenzierung auch vorzunehmen. Ich denke, es braucht eine Gleichzeitigkeit von vielen verschiedenen Strategien und allein jetzt dieser Vorstoß hat natürlich zu Reaktionen geführt, weil nun deutlich wird, es muss auch gesetzlich etwas geschehen. Und ich sehe auch Probleme mit diesem Gesetz, aber ich denke, dass, wie jetzt mehrfach eigentlich schon genannt worden ist, dass es vor allem Optimierung braucht in den Bereichen, wenn ich zum Beispiel Anzeige erstatte, dass da auch entsprechend reagiert werden kann. Dass, meine persönliche Erfahrung ist, dass in allen Fällen, wo ich jemals Anzeige erstattet habe, die Beamtinnen und Beamten mit einem riesengroßen Fragezeichen mich angeschaut haben. Das heißt, es braucht vor allem in den Polizeibehörden und entsprechende sozusagen Trainings und auch ein Bewusstsein für diese Probleme. Und,
aber, aber Sie haben Strafanzeige gestellt. Die muss dann ja verfolgt werden. Ja. Ist daraus dann nichts gefolgt?
Also, noch nie irgendwas daraus.
Das heißt, gefolgt. Irgendwann bekamen Sie die Mitteilung, die Ermittlungen wurden eingestellt.
Nee, ich bekam nicht einmal das. Also in den Fällen, es war einmal eine Morddrohung und einmal jemand, der drohte, einen Anschlag zu verüben. Und beide Male gab es keine, also ich glaube, bei dem einen Mal gab es dann nochmal so einen Brief, dass das sozusagen meine Akte ist, sozusagen so eine Aktenzeichennummer, aber darüber hinaus erfolgte dann leider nichts mehr. Was mir deutlich gemacht hat, dass es kein Bewusstsein für diese Missstände und für diese Entwicklung im Netz überhaupt gibt und kein ausreichendes Training. Ich weiß auch, dass es viel Zeit braucht und ich glaube, die Zeit aber wurde inzwischen eigentlich auch gegeben, weil diese Probleme sind nicht neu. Hass im Netz gibt es schon seit mindestens so lange, wie es das Netz gibt, aber insbesondere in den letzten 6 bis 7 Jahren ist es, glaube ich, vermehrt zu einem größeren gesellschaftlichen Problem auch geworden. Und man darf nicht vernachlässigen, dass das Netz wie eine Art Inkubator funktioniert für gesamtgesellschaftliche Probleme, die ohnehin bestehen, die dort nochmal verstärkt werden. Und deshalb finde ich es auch richtig, zu schauen, nicht nur zu schauen, was können wir gesetzlich tun. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine Debatte darüber führen, was macht der Hass im Netz mit uns als diejenigen, die angeblich nur beobachten. Niemand hier im Raum ist unbeteiligt. Wir alle werden durch den Hass im Netz beeinflusst und verändert. Also stellen Sie sich jetzt vor, jemand hier im Raum würde jetzt dazwischen schreien und herumrufen und irgendwelche Hassrede verbreiten. Und mal angenommen, Sie hätten im Heine eigentlich bei den meisten zugestimmt, aber aufgrund der Reaktion der Personen im Raum werden Sie Ihre Meinung über ihn ändern. Und so ist es auch gekommen, dass wir heutzutage glauben, es sei total normal, dass bei bestimmten Themen, Feminismus, Migration, Geflüchtete, all diese Hot Topics, wir schon von Hot Topics sprechen und meinen, das seien provokante, provozierende Themen. Dabei können diese Themen durchaus Vernunft und Besonnen diskutiert werden. Aber diese Reaktionen haben auch bei uns dazu geführt, dass wir die Reaktionen darauf normalisieren. Auch unsere Meinung und unsere Definition dessen, was normal ist, hat sich in der Gesellschaft verändert. Und darüber braucht es eine ausführliche Debatte deshalb, weil diese Entwicklungen bereits vonstatten erfolgt sind und wir Obacht zeigen müssen und aufpassen müssen, welche Entwicklungen müssen wir Einhalt gebieten. Ein weiterer Punkt ist, das Internet ist auch eine Art Erziehungsraum. Wir werden zu bestimmten Dingen erzogen. Instagram erzieht uns darin, das Schöne am Leben zu sehen und irgendwie das Schönste zu fotografieren. Twitter erzieht uns darin, in sehr kurzen Sätzen prägnant oder vielleicht auch oberflächlich bestimmte Dinge zu kommentieren. Facebook erzieht uns darin, Dinge kritisch zu betrachten, aber auch vor allem viel Reaktion zu erzeugen. Das heißt, all diese verschiedenen Plattformen erziehen uns auch und trainieren uns auch in bestimmten Denkweisen und Verhaltensweisen. Und genau das muss man reflektieren. Auf Facebook bezogen zum Beispiel ist es so, dass die Reaktionsmöglichkeiten auf oder die Währung auf Facebook ist zum Beispiel, starke, heftige Reaktionen zu erzeugen. Dabei im persönlichen Miteinander offline gibt es so viele subtile Reaktionsmöglichkeiten, die wir haben, wie ein urdeutsches oder ein Nicken oder ein kurzes Lächeln, ein Zwinkern. All diese Dinge gibt es im Netz nicht. Das heißt, unsere Interaktionsmöglichkeiten sind sehr, sehr grob, sehr reduziert. Und das führt dazu, dass das Trainieren von Habitus, das Trainieren von was ist sozial okay, worauf verständigen wir uns, dass diese Verständigungsmechanismen nicht mehr greifen und die Sozialisierung, die insbesondere junge Menschen im Netz erfahren, dadurch ein diametral auseinandergehen zu dem, was wir offline erleben. Und das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, insbesondere wenn es darum geht, was für ein Training, was für eine Medienerziehung geben wir unseren Schülerinnen und Schülern an den Schulen, was für eine Rolle spielt sozusagen Medientraining?
Nein.
Nur ganz kurz dazu. Es ist eine Sache an Ihrer Bemerkung, glaube ich, die ist sehr wichtig. Ja? Und die könnte man vielleicht noch etwas schärfer pointieren. Wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, inwiefern plötzlich im Netz eingeübte Kommunikations- und Achtungs- oder Nichtachtungstechniken zurückwirken auf den klassischen Diskurs sozusagen analoger Provenienz. Und das wird möglicherweise auch unterschätzt. Ja, ich bin schon der Überzeugung, was natürlich empirisch zu überprüfen wäre, dass es Rückwirkungen gibt auf die Art, wie wir auch face-to-face miteinander umgehen. Auf der anderen Seite glaube ich, wir reden die ganze Zeit über Hass und Schmähungen und Dinge, die unangenehm sind für Kommunikatoren. Eines darf man allerdings nicht vergessen. Mutige Statements zu machen, ist schon immer risikobehaftet gewesen. Und es ist auch nicht so, dass derjenige, der von seiner Freiheit zu kommunizieren oder von irgendeiner anderen Freiheit offensiv und möglicherweise gegen die Mehrheit Gebrauch macht, sozusagen keine Schwierigkeiten zu gewärtigen hätte, keinen Mut brauchte, keine Angst zu überwinden hätte. Und man muss in der gesamten Diskussion ein bisschen vorsichtig sein. Es soll ja schon deutsche prominente Kabarettisten gegeben haben, die plötzlich ganz wehleidig wurden und im Kanzleramt angerufen haben sollen, ob man ihnen nicht helfen könne, als sie gemeint hatten, sie müssten mal die Grenzen des Zulässigen austesten. Ja, also Kommunikation ist immer auch ein Akt des sich Hervorwagens und des gewärtigen Müssens von teilweise auch heftigem Gegenwind. Und nur ein letzter Satz dazu. Das war übrigens gar nicht an Sie adressiert persönlich. Ja. Und wir müssen sehen, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich die Grenzen, wo Schmähkritik anfängt zum Beispiel, damit auch Hassrede anfängt, aber in erster Linie geht es ja da um Schmähkritik, die judiziert worden ist, sehr weit rauszieht. Und das müssen wir bei diesen ganzen Diskussionen auch immer im Blick haben, dass wir die Begriffe nicht überstrapazieren, sondern dass wir klar sehen, ja, der normale Gegenwind, wobei natürlich wertend zu entscheiden ist, was normaler Gegenwind ist, wobei das Bundesverfassungsgericht je nach Öffentlichkeitsbezug da sehr viel an Gegenwind dem Kommunikator zumutet. Diesen Mut braucht die Freiheit und sie darf sich nicht verstecken dahinter, ach, jetzt kriege ich ein wenig Gegenwind, das hatte ich aber gar nicht erwartet. Ja, der kommunikative Mut der Freiheit ist wichtig. Und wir müssen die Grenzen, da bin ich ganz bei Ihnen, hart durchexerzieren, wo sozusagen Persönlichkeitsverletzungen nicht mehr tolerierbar sind, wo auch die Verletzung objektivrechtlicher Rechtsgüter nicht mehr tolerierbar ist. Aber wir müssen auch den Kommunizierenden zumuten, innerhalb dieses Raumes einiges auszuhalten.
Also es geht eigentlich gar nicht darum, was diejenigen erfahren, die mutig für bestimmte Werte einstehen oder irgendwelche Grenzen austarieren, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass bestimmte Meinungen plötzlich nicht nur salonfähig werden, sondern so eine riesengroße Masse erfahren, einen Zuspruch. Und daraus entstehen dann radikalisierte Meinungen, die wiederum dann rechtfertigen, dass Menschen sich darin berechtigt fühlen, ein Geflüchtetenheim in Brand zu setzen. Darin sehe ich die Gefahr. Ich bin mit diesem Hass aufgewachsen in all den Plattformen, wo ich mich je befunden habe.
Es liegt mir fern, das zu verniedlichen.
Genau. Und das sehe ich gar nicht sozusagen. Da denke ich, dass die Mechanismen, die wir zuvor entwickelt hatten, durchaus auch hier greifen könnten. Was mir viel mehr Sorge bereitet, ist die Gruppe und Masse an Menschen, die sich derart stark abkoppeln von unserer Gesamtgesellschaft und von unserem Wertesystem und auch kaum mehr zu erreichen sind. Das sind Menschen, von denen, wenn sie dann vor ihnen stehen, sie merken, ne, man sagt immer, man soll die Menschen dort abholen, wo sie sind, man weiß nicht, wo die stehen. Man spricht zwar mit den gleichen Worten, hat aber andere Bedeutung. Und das bereitet mir viel mehr Sorge als der Gegenwind, den man sozusagen bei Meinungsäußerungen erfährt. Dort bereitet mir nämlich, wenn wir über die Sorge dort sprechen, dort bereitet mir Sorge, was macht es mit denjenigen Menschen, die diesen Hass auf bestimmte Rede erleben? Was macht es mit dem Publikum? Ich als diejenige, die redet, ein Kabarettist sollte es auch wissen, ne? Man weiß, was für Reaktionen man erfährt, man hat andere Mechanismen, um damit umzugehen. Aber was passiert mit der Gesamtgesellschaft? Was passiert mit dem Publikum, die glauben, sie seien unbeteiligte Beobachtende? Und ich glaube, das sind Fragen, die vernachlässigt worden sind. Und Sorge bereitet mir, wie gesagt, diejenigen, die sich abkoppeln und die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die wir normalisieren. Also wenn Sie jetzt zurückschauen, wie ist Ihre Meinung und Wahrnehmung von Dingen heute im Vergleich zu vor 5 Jahren, da sind Entwicklungen, die mir Sorge bereiten.
Frau Gerler.
Ja, also mir war da jetzt eben ein bisschen zu viel Pathos drin. Und es geht ja auch nicht um eine Scheibenwischersendung, die abgesetzt wird, sondern es geht ja, da möchte ich eben auch anschließen, was Sie gerade gesagt haben, man wird ja in diese Dreckschleudern auch hineingerührt, wenn man überhaupt nicht im Netzwerk unterwegs ist. Also es werden Betroffene geschaffen, die gar nicht kommunizieren wollen, sondern in Kommunikation auch noch hineingedrängt werden. Also insofern muss man da auch sehr, sehr, sehr fein unterscheiden. Und ich möchte vielleicht nochmal auf den Aspekt, um vielleicht noch so in so einen kleinen Lösungskanal einzusteigen,
Und darauf rückkommen, ja, also ich teile auch verfassungsrechtliche Kritik an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber dieser Vorstoß, der jetzt auch diese Debatte, aber auch viele andere Debatten ausgelöst hat, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und kommt an vielen Punkten eben auf den Kern. Das eine ist eben, was auch schon angesprochen wurde, Google ist da sicherlich in Teilen eine Ausnahme, aber bei Facebook ist es so, dass wir überhaupt keine Informationen darüber bekommen, wer überhaupt löscht. Sie haben kein ordentliches Management, völlig intransparent. Das heißt, wir müssen, und da ist aus meiner Sicht sicherlich nicht so ein extra Gesetz notwendig, auch das kann man im Telemediengesetz auch einfügen, die Verpflichtung zur Transparenz normieren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir wissen, also erstmal eine Verpflichtung sozusagen für ein Management, meinetwegen auch in der ersten Stufe eine Selbstverpflichtung, also eine regulierte Selbstregulierung, aber dann in einer nächsten Runde auch wirklich die Verpflichtung, dass wir Nutzerinnen und Nutzer wissen, wie mit unserer Kommunikation umgegangen wird. Also das halte ich für sehr wichtig. Die Löschungsverpflichtung gibt es, Telemediengesetz. Dann möchte ich nochmal auf die Nutzungsbedingungen hinweisen, also auch nochmal auf deine Aspekte der Kommunikationsfreiheiten. Wenn ich mich auf Facebook bewege, dann gibt es Nutzungsbedingungen. Die kann jeder, ich sag mal, die sind so schlicht formuliert, die versteht jeder. Ich verpflichte mich dazu, nicht sozusagen in Hasstriaden über jemanden herzugehen. Ich verpflichte mich, nicht Pornografie zu verbreiten. Also es ist ein ganzer Pflichtenkatalog, den ich unterschreibe, wenn ich sage, ich kommuniziere auf eurer Plattform. Also insofern schränke ich, das kennen wir in vielen anderen Bereichen, meine Freiheitsrechte sogar freiwillig ein, wenn ich mich dahin begebe, sage ja. Ich kommuniziere ordentlich, so sage ich es mal ganz schlicht. Andererseits verpflichtet sich Facebook, Google, bestimmte Inhalte auch sozusagen zu löschen. Wir wissen aber nicht, was da denn passiert. Was wir sehen ist, dass wir mit einer Kommunikation überzogen werden, die wirklich, und das sagten Sie auch, wo viele eben bedroht werden, Mord, Drohung und so weiter, dann erfahren im Netz. Und das ist für mich völlig unverständlich. Das ist eine Dimension, wie gesagt, nochmal in Richtung Gesetzgeber. Das heißt, auf diese Durchsetzung zu drängen, halte ich für einen richtigen systemischen Faktor. Allerdings jetzt sozusagen in der Art und Weise halte ich es für überzogen. Aber die Transparenz und wer Transparenz nicht hergestellt wird, auch Ordnungswidrigkeiten. Transparenz ist wichtig für die Ordnungsbehörden. Transparenz ist aber auch wichtig für die Nutzerinnen und Nutzer, sich wehren zu können. Die Frage ist auch, also auch eine sehr heikle Frage, wie komme ich an die Daten heran? Ich kann natürlich einen Anwalt beauftragen, ich kann auch Informatiker beauftragen, die IP-Adressen entschlüsseln können, wenn ich betroffen bin. Das ist alles nicht ganz einfach. Da ist auch mal noch die Frage, welche Schutzrechte bekomme ich dann, wenn ich Opfer von Persönlichkeitsrechtsverletzungen bin. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dann, wenn ich eben dagegen vorgehe und eben zu Strafverfolgungsbehörden auch laufe. Da haben wir ein riesiges Vollzugsdefizit, also auch wirklich eine Ignoranz. Das hört man an allen Stellen, von allen Menschen, die davon betroffen sind, zu sagen, Staatsanwaltschaften, Polizei helfen uns nicht. Das geht so nicht. Also auch da haben wir wirklich eine große gesellschaftliche Verantwortung, die durchzusetzen ist. Und als letztes mein Appell nochmal an die Nutzerinnen und Nutzer. Wenn wir doch wissen, dass die Seiten, dass unsere Kommunikationsplattform, also unser Netz, von Betreibern so betrieben werden, wie sie betrieben werden, also dass sie sich entziehen. Ich rede jetzt, Google macht an vielen Sachen sicherlich vieles anderes, aber ich rede jetzt von Facebook, wo Facebook für mich auch, also im Hinblick auf das, was wir auch hochhalten, Kommunikationsfreiheiten, die Durchdringung eben auch im Wirtschaftsleben, im Werbebereich, also es durchdringt die Menschen. Sie verdienen aber sehr viel Geld damit, indem wir, wenn wir die Nutzungsbedingungen unterzeichnen, eben auch komplett unseren Datenschutz aufgeben. Ich meine, das interessiert viele auch nicht, aber es ist halt so, wenn wir die dazu eben auch drängen, zu sagen, ihr müsst das tun, was ihr uns versprecht. Man kann auch mal so eine Seite dann für sich selber schließen und sein Nutzungsprofil schließen und zu sagen, wir reagieren eben auch auf euch, wenn ihr nicht das macht, was ihr uns versprecht.
Frau Frank.
Mir ist noch eins ganz wichtig, weil natürlich richtigerweise von den Nutzungsbedingungen gesprochen wird, die Plattform alle haben. Und das sind Hausregeln, die geschaffen sind. Und das ist sozusagen die Zielsetzung da, ist, dass ein gemeinschaftliches, gutes Klima in den Plattformen entsteht. Wir reden hier aber, und das ist sehr wichtig zu unterscheiden, um sozusagen eine Bewertung nach deutschem Strafrecht. Und wir akzeptieren völlig deutsches Strafrecht. Das heißt, wenn entschieden ist, und das ist genau die große Frage, wer soll das in Zweifelsfällen entscheiden? Soll das sozusagen die Plattform machen? Ob es eine StGB-Norm, und das ist nicht nur eine, wir reden hier immer nur über Hate Speech, das wäre also 130 StGB-Volksverhetzung betroffen ist. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz normiert aber 23 Strafgesetznormen, die hier sozusagen relevant sein sollen. Also darüber müsste man auch noch mal reden und nachdenken. Das ist die Frage. Also sozusagen der Bewertungsrahmen sind nicht die Hausregeln, sondern richtigerweise deutsches Recht. Und das stellen wir auch überhaupt nicht in Abrede, sondern wir stellen nur in Abrede, dass es in Zweifelsfällen ist, die Plattform sein soll. Und wir glauben eben nicht, dass der Regelfall weiß oder schwarz ist, sondern der Regelfall ist wie immer im Leben, grau oder ich würde lieber sagen bunt. Aber es ist nicht eindeutig schwarz oder weiß. Und ich glaube, da müssen wir uns andere Mechanismen überlegen, ob es wirklich die Plattform sein soll oder ob wir als Gesellschaft nicht lieber wollen, dass diese Fälle anders entschieden werden. Und dann die zweite Frage, wenn wir das löschen oder sperren und es ist weg, entsteht eben noch nicht das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass hier was Falsches passiert ist. Das heißt, wir brauchen noch Scharniere zu Strafverfolgungsbehörden. Und ich will das Lied nicht nochmal singen, dass da zu wenig ist. Die armen Damen und Herren, die da sitzen, sind einfach auch völlig unterressourced. Also da müsste auch einfach mehr Geld reinfließen. Und wir brauchen Staatsanwaltschaften, die schwerpunktmäßig genau für diese Themenstellung zuständig sind. Und dann kann man viel einfacher Kompetenzen aufbauen. Zum Thema Kompetenzen, wir arbeiten sehr eng tatsächlich mit BKAs und LKAs zusammen. Wir geben sehr regelmäßig Trainings auch für Polizeibehörden, um zu erläutern, wie genau stellt ihr eigentlich eine Anfrage bei uns, damit ihr die Daten, die ihr braucht und die wir euch gerne auch geben, wenn wir dürfen, wie stellt ihr das richtig? Also da gibt es ein Miteinander und das ist sicher ausbaufähig, aber es ist mitnichten so, dass zumindest wir kein Interesse haben, dass diese Strafverfolgungen passieren. Und dann würde ich gerne auch noch mal das Gebiet Forschung, weil Sie es vorhin angesprochen haben, wir ja festgestellt haben, dass nur 1% sozusagen der Hate Speech oder nur 1% der Leute tatsächlich Hate Speech verbreiten. Das ist immer noch viel zu viel. Aber wenn wir genauer wüssten, wer ist das, wo sind die, was sind die Netzwerke, wie verbreitet sich das, dann hätten wir auch bessere Strategien und wir auch als Netzwerke könnten vielleicht besser die Zivilgesellschaft und uns alle unterstützen, dagegen vorzugehen. Also mehr in Forschung investieren. Und das können wir auch. Da können Unternehmen auch unterstützen und helfen und machen das auch gerne. Und Herr Schmidt, was Sie vorhin gesagt haben, die Medienbildungssachen sind ja ganz niedlich, die Unternehmen meinen. Ich will das nur sozusagen volieren, weil ich das sehr wichtig finde und das Wort niedlich wirklich auch nicht angemessen finde. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sozusagen Medienbildung und viel wichtiger finde ich noch Demokratiebildung total elementar ist. Und da können wir, wenn das gewollt ist, auch gerne einen Beitrag leisten. Das ist aber nicht der einzige, sondern ein Teil in dem Kanon, wo wir uns insgesamt verpflichtet fühlen.
Herr Nemitz, ja. Meistens ist es doch so, dass die EU auch noch einen eigenen Plan hat. Gibt es da einen?
Ja, nee, das ist schon so hier auch, denn ich habe selbst die Verhandlungen geführt zu dem Verhaltenskodex, den wir auf europäischer Ebene haben, gegen Hass auf dem Internet. Und ich will noch mal sagen, Frau Frank, wenn Sie sagen, ja, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, wenn wir in die Schulen gehen, dann werden wir auch wieder kritisiert, man muss uns mal sagen, was wir machen wollen. Wir haben Ihnen das ja ein Jahr lang gesagt in diesen Verhandlungen. Wir haben immer wieder gesagt, mach das, was schon jetzt gesetzliche Regelung ist, nämlich Sie sind ja verpflichtet, wenn Sie Kenntnis haben von rechtswidrigen Inhalten, sie runterzunehmen. Und die Empirik war ja, es ist nicht passiert. Das ist die genau gleiche Erfahrung gewesen in Deutschland. Also insofern, glaube ich, braucht man sich nicht wundern, wenn man so nach einem Jahr Diskussion über Selbstverpflichtung und viel Gerede, vor allem von Ihrer Seite, von der Seite der Unternehmen, da wurde immer viel angekündigt und dann passierte es nicht, dass man dann irgendwann mal sagt, so, jetzt machen wir mal ein Gesetz.
Darf ich Sie an die Ergebnisse des Monitoringsberichts von Jugendschutznet erinnern, weil Sie das vorhin erwähnt
die
haben?
Die Ergebnisse sind...
YouTube hat 93% der angemahnten Beschwerden innerhalb von 24... Wir reden auch nur über ein deutsches
Gesetz. Ich rede über Europa. Ich
rede über Europa. Da sind Sie mehr Experte als ich, aber das Gesetz genau. Also der Grundlage des Monitoring ja passiert ist.
Dass wir in allen Sprachen auch die Leistung sehen wollen. Wir wollen sie in allen Mitgliedstaaten sehen. Denn das Problem in der realen Welt besteht ja in allen Mitgliedstaaten. Wir haben ja auch unser eigenes Monitoring gemacht, kommt diese Woche, kommen die Ergebnisse, wollen wir mal sehen. Ich finde es im Prinzip gut, wenn Selbstregulierung funktioniert, dann soll man es machen. Wenn sie nicht funktioniert, muss man eben zu anderen Maßnahmen greifen. So ist das in der Demokratie und das halte ich auch für legitim. Ich möchte noch mal eine Sache sagen zu der sehr wichtigen Frage von Herrn Handfeld, nämlich das war ja die Frage, die Medien machen es ja und haben tierisch Ärger, wenn der Moderator mal was durchsausen lässt. Muss man nicht eigentlich die Plattform genau wie Medien behandeln? Das ist ja eigentlich die Grundfrage, die wir uns stellen müssen. Und diese Frage wird ja auch in Amerika jetzt sehr intensiv diskutiert. Und ich glaube, auch für dieses Forum ist das eigentlich die Frage der Zukunft. All die Krämpfe, denen wir jetzt erliegen, und diese schwierigen Diskussionen, die wir haben, die entstehen ja nur daraus, dass diese Plattformen bisher ein Haftungsprivileg haben aus dem Jahre 2001. Und das ist eigentlich die Grundfrage. Ist das eigentlich heute noch richtig, dieses Haftungsprivileg aufrechtzuerhalten, oder sollte man nicht eigentlich diese Unternehmen den Medien gleichstellen? Und das ist eine Diskussion, die können wir dann vielleicht im nächsten Jahr weiterführen, aber dann würden wir diese ganzen schwierigen sozusagen alternativen Diskussionen und Krücken, die wir uns da selbst gegen müssen, gar nicht haben.
Das, Herr Nemitz, ist schon ein Statement, wie ich es Ihnen jetzt allen zum Abschluss erbitten würde. Denn im Grunde genommen, Sie fordern jetzt ja eine Kategorienverschiebung bei der Sache nach dem Motto, die Digitalunternehmen, wenn wir an die auch noch andere Maßstäbe anlegen, wie zum Beispiel an Medien, die dem Presserecht unterliegen, dann kommen wir weiter. Mich würde interessieren, um aus dieser Debatte auch etwas Handfestes, Positives, was Herr Schmidt ja zu Beginn schon angeboten hat, mitzunehmen. Was sind Ihres Erachtens, wo wir jetzt uns geeinigt haben auf das gemeinschaftliche Interesse, da muss was getan werden? Eine ähnliche Kritik an einem Gesetz nach dem Motto, damit ist es nicht erledigt. Im Gegenteil, das schafft eher Probleme, beziehungsweise kehrt sie beiseite und wir sehen sie nicht mehr und können sie nicht mehr bekämpfen. Wenn Sie in wenigen Worten sagen sollten, was sind Ihres Erachtens sinnvolle Schritte? Was wären die nächsten sinnvollen Schritte, um mit dem Thema, über das wir seit langem reden, voranzukommen? Darf ich bei Ihnen anfangen, Frau Frank?
Ich finde es richtig, einen von Experten geleiteten Kreis einzuberufen, wo alle relevanten Akteure, in Deutschland sind es mehr als in anderen Ländern, durch unsere Föderalität zusammenkommen, also Medienaufsichten, Unternehmen, Staatsanwaltschaften, all die, die zuständig sind, um, wir reden hier über strafrechtsrelevante Inhalte, um die tatsächlich zu verfolgen. Das finde ich einen sehr wichtigen Schritt. Ich glaube, dass man durchaus über Konzepte der regulierten Selbstregulierung in abgewandelter Form nachdenken kann als Lösungsweg oder als Nischenweg. Ich glaube, dass ich gerne das Angebot von Herrn Schmidt aufnehme und sage, Medienkompetenz arbeiten gerne zusammen mit der öffentlichen Hand. Das ist uns eh immer lieber. Insofern freue ich mich da auf Folgegespräche. Und ich glaube, die Nutzerstärken ist total wichtig. Insofern, Frau Gerlach, kann ich mich da Ihnen nur anschließen und sagen, wir alle sind letztlich diejenigen, die für die Kommunikation offline und online verantwortlich sind. Wir müssen stark genug sein, für unsere Werte einzustehen, egal wie alt wir sind und wo wir uns bewegen. Insofern ein bewussteres Umgehen damit, für was wir hier in Deutschland stehen und in welcher privilegierten Situation wir uns hier auch befinden, würde ich mir wünschen.
Frau Gerlach.
Also ich würde an einem Punkt in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz festhalten wollen. Das ist sozusagen die Transparenz und die Veröffentlichung von Beschwerden oder die Verpflichtung, das transparent zu machen. Das ist, finde ich, das Minimum, was relativ zügig erreicht werden sollte. Was nicht banal ist, ist tatsächlich die Frage der Prüfung der Rechtswidrigkeit und dann noch dieses Verfahren, was konstruiert wurde in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das auch der Deutsche Richterbund für äußerst fragwürdig erklärt hat, weil das sind Rechtskonstruktionen, wo eben das Recht am rechtlichen Gehör beschnitten wird. Das ist da noch nicht ausgegoren. Aber ich bin davon auch überzeugt, dass wir ein Regelungsinstrumentarium brauchen, um dem beizukommen, weil es ist nicht bloß ein Phänomen, mal, das haben wir auch gerade schon diskutiert, es ist so fest, also es spiegelt eine Entwicklung der Gesellschaft wider, wo die Politik und die Gesellschaft auch eine Antwort drauf braucht, die auch gesetzgebungstechnisch Niederschlag finden muss. Und wir sollten die Staatsanwaltschaften stärken, damit wir tatsächlich Prozesse bekommen, wo wir sagen, die sind vorbildlich, also und für eben solche Phänomene, die jetzt im Netz stattfinden, die uns bei der Rechtsfortbildung auch wieder helfen. Vielleicht hilft es, eine Gruppe auch einzuberufen hierzu. Ich würde aber vor allen Dingen eine gesellschaftliche Debatte eben auch für ganz dringend notwendig halten. Wie wollen wir in dieser digitalen Welt leben? Und dazu müssen wir breitere gesellschaftliche Kreise ansprechen, denn wir gestalten unsere Gesellschaft. Wir als Grimme-Institut leisten da eben einen kleinen Beitrag, sagt die schon, Sie können einen großen Beitrag auf Facebook leisten, wenn Sie sich beteiligen an dem Hashtag Ich bin hier, auch nominiert für den Grimme Online Award. Da haben sich schon 35.000 Nutzerinnen und Nutzer zusammengetan, um innerhalb des Netzes eine Netzkultur zu entwickeln, die unsere analogen Kultur auch die widerspiegeln soll. Also Hashtag Ich bin hier.
Frau Kümmischer, ein Hashtag ist für Sie das richtige Stichwort.
Frau Gerlach hat es angesprochen, der Hass im Netz nähert sich auch auf der Offline-Welt, und für mich ist der Hass im Netz auch ein Symptom. Und auch Hass offline ist auch ein Symptom. Und ich denke, dass wir in einer gesellschaftlichen Situation uns befinden, wo wir uns bei bestimmten Themen sehr polarisiert sind und auch auseinanderdriften. Und ich denke, um dagegen vorzugehen, brauchen wir ein Überdenken der Meinungsbildungsprozesse in unserer Gesellschaft. Und dazu gehört auch, eine politische Agenda zu setzen, eine mediale Agenda zu setzen, die uns einen kann, Fragen wie Bildungsfragen, Chancengleichheit und Gerechtigkeit, dass diese Themen in den Vordergrund gerückt werden, weil das Themen sind, wo wir alle in Verantwortung gezogen werden, wo es kein Schwarz und Weiß gibt, wo es kein Feindbild gibt, sondern Fragen und Debatten aufzuwerfen, in denen viele Teile der Gesellschaft mit einbezogen werden und eine Stigmatisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen verhindert werden kann, wo ein populistische und einfache Antworten nicht mehr greifen können. Und deshalb denke ich, was wir als Medienschaffende, was wir als diejenigen, die Meinungsbildungsprozesse prägen, tun können, ist eine eigene politische Agenda setzen, Themen setzen und konstruktive Fragen stellen, die wirklich auch konstruktive Lösungen dann später bergen können.
Wie sieht das aus Sicht des Verfassungsrechtlers, Herr Hein?
Ja, was ich tun würde, wäre das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beiseite legen. Was nicht heißt, dass man nicht Transparenz braucht, aber es sollte auf der kompetenten Ebene zunächst mal gecheckt werden, kriegen wir eine erfolgversprechende Konstruktion einer Koregulierung hin. Das könnte so aussehen, dass es eine von den betroffenen Plattformen gemeinsam betriebene Selbstregulierungsagentur geben könnte, die auch von denen finanziert wird, die aber hinsichtlich ihres Funktionierens, ähnlich wie beim Regulierungsmodell des Jugendschutzes, von einer staatlichen Stelle, aber staatsfernen Stelle, beaufsichtigt wird.
Herr Schmidt fühlt sich gerade unheimlich
wohl. Herr Schmidt weiß genau, wovon ich rede. Und dann könnte man eine bundesweite Kommission schaffen, die dann die Aufsicht ausübt über die Selbstregulierungsagentur, die dann für örtlich zuständige Landesmedienanstalten verbindliche Entscheidungen trifft. Das wäre eine konkrete Möglichkeit, wie man da Koregulierung machen könnte. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich in jedem Fall die Eingriffsbefugnisse der Landesmedienanstalten klarstellen. Die sind nämlich nach dem Rundfunkstaatsvertrag da nicht so ganz klar. Beziehung 59-54 würde jetzt zu kompliziert. Den Landesmedienanstalten die entsprechenden ordnungsrechtlichen Befugnisse geben und dafür sorgen, dass der Informationsfluss und die, soweit sie zulässig ist, kooperativer Austausch von Informationen etc. zwischen Strafverfolgungsbehörden, Polizeibehörden und Landesmedienanstalten uns gegeben ist. Das wären meine Vorschläge, das würde ich tun.
Das ist ein ziemlich konkreter Maßnahmenkatalog. Wie sehen Ihre Maßnahmen aus, Herr Möller?
Ich hätte zwei Anmerkungen. Das erste wäre der Appell, dass wir aufpassen, dass wir diesen Begriff Hate Speech eng halten. Hm. Was wir ein bisschen beobachten, ist, dass die Definition anfängt, so breit zu werden, dass sie inzwischen irgendwie jede Meinungsäußerung, die uns nicht mehr passt, als Hate Speech bezeichnen. Also die Definition muss einfach im weiteren Verlauf ganz eng bleiben auch, damit wir wirklich wissen, worüber wir sprechen. Das Zweite ist eine Empfehlung einfach, die jeden von uns betrifft. Es ist oft genug angesprochen worden, dass jeder von uns seinen Beitrag hier leistet. Was uns Sorgen macht, ist diese hohe Emotionalisierung der gesamten öffentlichen Debatte, analog, aber auch im Netz. Wir sind wahnsinnig schnell beleidigt. Schreiben Sie nur mal irgendwas. Eine kurze Bemerkung gegen Veganer. Da
haut Sie nicht mehr heil raus. Aber es ist eine spezielle Szene, die Veganer.
Da kommen Sie nicht mehr heil raus. Das heißt, sich selbst zu überlegen, wie emotional ist mein Verhalten im Netz? Kann ich mein eigenes Verhalten versachlichen? Kann ich Argumente einbringen? Kann ich ein Stück dazu beitragen, dass das wirklich ein Diskursmedium ist? Das ist es natürlich heute nicht. Heute ist ein spaltendes Medium, Sie haben das gerade gesagt. Kurz, ja, nein, dann ist die Sache fix. Und wenn wir das zu einem Diskursmedium entwickeln wollen, dann trägt jeder von uns, der hier im Saal ist, seine Verantwortung und seinen Teil. Und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Und das wäre unser Appell.
Herr Nemitz, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gab es Ihres Erachtens schon viel zu viel Diskurs, der zu nichts geführt hat.
Ja, also what's next? Wir wollen Ergebnisse sehen. Die Kommission hat es ganz klar gesagt, die Unternehmen müssen ihrer Pflicht, rechtswidrige Inhalte runterzunehmen, vom Netz nachkommen. Und ich sag mal, nun wollen wir mal nicht die Leute, die da Hass und Gewalt verbreiten, zu Freiheitshelden stilisieren. Also unsere Erfahrung ist, dass die Unternehmen eben auch evident Aufstachelung zu Gewalt zum Beispiel, wenn dann Testnotifizierungen gemacht werden, nicht runternehmen. Und ich habe auch oft in den Verhandlungen gesagt, wir wären schon froh, wenn die evidenten Fälle auf den ersten Blick, ja, das springt ins Auge, ja, bringt bitte den Baseballschläger mit, wir wollen den Asylbewerbern mal eine Lektion erteilen, ja, wenn diese Sachen komplett und richtig runtergenommen werden. Das muss jetzt passieren. Und entweder passiert es im Rahmen der Selbstverpflichtungen, die ja eingegangen sind, das prüfen wir gerade, diese Woche werden wir mit Statistiken kommen, oder es wird auch auf europäischer Ebene entsprechende Initiativen geben, um diese Pflicht, die ja schon besteht, diese Inhalte runterzunehmen, durchzusetzen. Also insofern schauen wir jetzt auch, wie es in Deutschland vorangeht. Das ist für uns sehr interessant. Der Diskurs der Unternehmen ist Verantwortung abwälzen. Die anderen sollen es tun. Die Staatsanwaltschaften sollen mehr tun. Das ist alles richtig. Aber es geht dort nicht um ein Entweder-Oder, sondern beides muss das geschehen. Ist richtig,
ja. Herr Schmidt, erster Aufschlag, Schlusswort.
Toll. Also ich glaube, ich habe drei kurze Anmerkungen oder Feststellungen. Das erste ist, das wurde in der Diskussion deutlich, ich glaube, wir müssen tatsächlich, da stimme ich hinzu, unterscheiden zwischen dem Thema, das wir hier auf dem Panel eigentlich hatten, nämlich wo ist Regulierungsbedarf, und das ist ein eng umgrenzter Bereich, in dem wir tatsächlich eingreifen, weil wir ein höher stehendes Rechtsgut bewahren müssen. Alle anderen gesellschaftspolitischen Aspekte, die angesprochen worden sind, sind auch interessant, sind aber kein Regulierungsgegenstand. Zweitens, so wie Herr Hein gesagt, dem würde ich zustimmen, ich glaube, es muss dazu kommen, dass die Kompetenzen der einzelnen Ordnungsbehörden klar geregelt sind und die Ordnungsbehörden jeweils das Instrumentarium haben, um ihre Aufgabe, die sie schon immer hatten, auch in einer digitalen Welt umsetzen zu können. Und drittens freue ich mich, dass Frau Frank gesagt hat, dass sie für die entsprechenden Kooperationen zur Verfügung stellt. Ich denke, es ist hohe Zeit, dass wir uns überlegen, wie ein koreguliertes Selbstregulierungssystem aussehen kann. Und zwar im Interesse der Industrie, der Nutzer und einer effektiven Aufsicht. Und selbstverständlich freue ich mich auch darüber, wenn wir bei Medienkompetenz, die immer mehr ist als nur niedlich, und bei Forschungsprojekten, was ich auch ordentlich interessant finde, kooperieren. Das war's auch schon.
Ich hoffe, wir haben auf diesem Podium den Hass im Netz nicht abgebildet, sondern genau das Gegenteil dessen gemacht und sind der Maxime gefolgt, die Frau Illner früher in ihrer Talkshow zum Schluss dem Publikum immer mitgegeben hat. Sie hat inzwischen damit aufgehört, warum weiß ich nicht. Nämlich der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass wir, wenn auch nicht alle Problemlösungen aus dem Ärmel geschüttelt haben, vielleicht so ein bisschen zur Mehrung der Einsichten beitragen können. Jede und jeder für sich. Die Kompetenz des Moderators musste nur darin bestehen, sie alle zu Wort kommen zu lassen. Und die Debatte kann man noch weiterführen. Und das wird sie bestimmt auch getan außerhalb dieses Podiums. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Ausführungen und Ihnen für Ihre Geduld. Ich danke Ihnen.
Na, das war doch schön.
Das ist schick, ne?